Das bringt ja einen Sprint auf 36, wenn du aber das einmal im Spiel machst und danach nicht einmal mehr die 30 knackst, so quasi.
Reißen, bist du zu. Also, du bist mit Heidenheim. Fucking Zweitligameister.
Du kannst diesen Moment nicht beschreiben, was du fühlst in dem Moment, in dem du das 3-2 machst zu einem Bundesliga-Aufstieg.
Herzlich willkommen in einer neuen Folge Behind the Ball mit mir. Mein Name ist Sascha und ich habe heute den lieben Marvin Lee Rittmüller zu Gast, der unglaublich interessante Insights hat, wie er es geschafft hat, ja vielleicht auch mittlerweile einer der schnellsten Spieler erstmal in der zweiten Bundesliga zu werden, aber natürlich auch, wie er über seinen Aufstieg mit Heidenheim in die erste Bundesliga gesprochen haben, Zweitligameister zu werden. Was es aber auch schon für schwierige Phasen gibt, wie er angefangen hat, an sich selber zu arbeiten, warum er 2,5 Liter rote Beete sah, 24 Stunden vorm Spiel trinkt und viele, viele andere Dinge. Sehr spannender und interessanter Podcast. Ich will gar nicht weiter lang rumlabern. Viel Spaß mit dem Podcast und ja, let's go. Tja, Marvin, schön, dass du hier bist.
Ja, freue mich auch. Danke für die Einladung.
Tatsächlich das erste Mal, dass wir uns in echt sehen.
Ja, verrückt, ne? Haben miteinander zusammengearbeitet, viele Themen schon besprochen und am Ende sehen wir uns dann irgendwie nach ja, fast 2,5 Jahren das erste Mal.
Gefühlt, ja, früher, oder? War letztes Jahr Sommer, da warst du noch bei Heidenheim.
Ja, aber ja, so um den Dreh. Ja,
letztes Jahr, kurz bevor du gewechselt bist, glaube ich, da so in dem Dreh war das. Und was sagst du, erster Eindruck?
Ja, ich bin mal gespannt, also was das auf mich zukommt. Ne? Ich habe mal mit Dario schon gesprochen, der hat mir schon ein bisschen was erzählt.
Was hat er gesagt?
Nur Scheiße, ja, natürlich erzählt, nur oder? Gutes, ne?
Ja.
Dario erzählt natürlich nur Gutes.
Ach, Quatsch.
Deswegen, mal schauen, was du mir für Fragen stellst.
Ich bin sehr gespannt. Erstmal schön, dass du hier bist. Marv, ne, ist glaube ich lieber, ne?
Ja.
Oder wie Ritti, wie Dario sagt.
Marvin. In Heidenheim war es Lee, ist mein zweiter Name.
Ja, aber ihr hattet ja Marvin, ja.
Lass dir was einfallen.
Ich bleib bei Marv.
Ja,
guter Junge. Passt. Sehr gut. Okay, geil, dass du hier bist. Freut mich sehr. Also erstmal danke, dass du den Weg auf dich genommen hast. Erste Frage, wie war die Anfahrt?
Natürlich spannend. Gerade eben Training gehabt.
Mhm. Wie viel Uhr? 11, ne?
11 Uhr Training gehabt. Die ganzen Behandlungen danach durchgezogen und dann fährt man dann doch nicht ganz so weit.
Ja, das Ganze schon 45 Minuten ist, glaube ich.
Gefahren. Ja, genau. Also ja. Das ist nicht das größte Thema.
Sehr gut. Erste wichtige Frage, habe ich vorhin noch vergessen zu fragen. Farbe von deinem Auto?
Schwarz.
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 Sehr gut.
Schwarz. Schwarze Felgen. Da,
sehr gut. Also schön.
Da geht nichts dran vorbei, ja.
Sehr gut. Keine Experimente.
Nee.
Sehr geil. Nee, schön, dass du heute bist. Also wir haben uns ein bisschen was vorgenommen. Ich meine, weiß ich nicht, wir kennen uns jetzt seit, ich würde sagen, 1-2 Jahren so in dem Dreh. Das kam aber alles über Kraule. Shoutout an der Stelle.
Ja, Tobi,
genau. Ist auch gerade wieder am Recovern von der Verletzung, glaube ich.
Ja, aber ist wieder fit.
Ja,
ist wieder fit. Genau. Also hat auch jetzt gegen Lübeck ja.
Hat er 90 Minuten direkt gemacht, ne?
Hat 90 Minuten gespielt, ja, haben ein gutes Ergebnis eingefahren, also hat schon seinen Job gut gemacht, ja.
Guter Junge, ja. Shoutout an Tobias Kraulich, bist auch herzlich eingeladen. Genau, wir kennen es ja über Kraule. Das hat ja alles so irgendwie so ein bisschen unverhofft dann im Endeffekt geklappt. Ich finde es erstmal sehr cool, dass du heute hier bist. Wir wollen so ein bisschen über deine Karriere reden, beziehungsweise deinen ja eigentlich noch recht jungen Weg, den du so hinter dich gebracht hast. Bist ja bei Erfurt gestartet, da wollen wir so ein bisschen sprechen. Dann bist du ja zu Köln irgendwann gegangen und so, wie da so der Weg war. Wollen noch so ein bisschen über deine Zeit bei Heidenheim sprechen, tatsächlich. Das würde mich mal so ein bisschen interessieren, wie du mit der Situation da auch umgegangen bist und dann aber im Endeffekt ja dann auch noch aufgestiegen, Meister geworden, ne? Also all solche Sachen. Und darum soll es in erster Linie erstmal gehen. Stell dich doch aber gerne für den Hörer oder die Hörerin, weiter gendern tue ich jetzt hier nicht, gerne noch einmal ganz kurz vor. Wer bist du in 2-3 Sätzen? Was muss man über dich wissen?
Ja, wie gesagt, ich bin Marvin Rittmüller. Bin 24, werde am 7.3. 25, spiele seit 2004 Fußball, bin jetzt gerade die Saison bei Eintracht Braunschweig am Kicken und bin in der zweiten Bundesliga Rechtsverteidiger, also ja, ich glaube, das sind so die Daten, die glaube ich ganz interessant sind über mich.
Geil. Wann hast du angefangen mit Kicken?
Wie gesagt, 2004, hat mich meine Mom bei Rot-Weiß Erfurt angemeldet.
Deine Mutter hat gesagt, du bist hin.
Weil ich ein sehr, sehr aktives Kind war.
Okay.
Und gar nicht mit irgendeinem Hintergedanken, irgendwann mal irgendwas zu erreichen, sondern einfach, um ja, mich so ein bisschen zur Bewegung zu bringen, damit ich in der Schule entspannt und ruhig sitzen kann.
Okay. Hat das geklappt?
Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Also, dass das jetzt am Ende diesen Weg gehen würde, hätte man, glaube ich, damals nicht erträumen können, ja.
Wie alt warst du da? Dann 2004, dann dementsprechend?
Ja, fünf, sechs Jahre,
okay, genau. Das heißt,
99er Baujahr.
Bis wann warst du dann bei Erfurt? Wie lange ging
ich habe 12 Jahre dort gespielt
okay.
und bin 2016 dann nach Köln gewechselt.
Ah, okay, cool.
Genau.
Warum gerade dann Fußball? War das so naheliegend dann für deine Mama? Oder?
Boah, keine Ahnung. Habe ich tatsächlich nie hinterfragt.
Bei Dario war es rhythmische Tanzgymnastik.
Ehrlich?
Ja, ja.
Ja, kein niemals.
Doch, wirklich jetzt.
Ja, dass Dario ein bisschen spannender angelegt ist, das war uns schon immer bewusst. Nee, wie gesagt, keine Ahnung. Also ich glaube, dass zu der Zeit einfach sich das angeboten hat. Mhm. Und ja, bei Fußball bewegt man sich ja ein bisschen. Gut, wie gesagt, zu Bambini-Zeiten, da hat man einen anderen Punkt, warum man dann zum Fußball geht. Zumindest war das bei uns und mir so der Fall.
Ja, verstehe. Ja, geil, cool. Und dann ganze Jugendzeit im Endeffekt
bei Erfurt? Ja, ja, Vollgas. Also ich war zu Grundschulzeiten die ganze Zeit bei Rot-Weiß. Mhm. Bin dann auch auf dem Sportgymnasium logischerweise in Erfurt gewesen. Das ist ganz cool dort in Erfurt geregelt, weil dann bist du dann, wenn du Rot-Weiß-Spieler sein darfst, bist du in den meisten Fällen dort auf dem Pierre-de-Coubertin-Gymnasium. Das ist eine wirklich reine Sportschule, wo auch nur Schüler und Schülerinnen drauf sind, die halt in irgendeiner Verbindung zum Sport stehen, sei es Leichtathletik, Schwimmen, was hatten wir noch, Radfahren und halt auch dementsprechend Fußball.
Krass, geil.
Und dann hat die Schule das auch sehr, sehr gut unterstützt. Also du hast quasi an jedem Tag während der Schulzeit ein Training, du hattest deine Essenspausen mit einer echt guten Mensa dort und du warst halt trotzdem aber am Ende so ein bisschen in deiner Bubble.
Weil du ich halt wollte gerade sagen, wie war das für dich? Du hattest nur Jungs dann vom Fußball, oder?
Genau, also wie gesagt, nur die Jungs vom Fußball und halt auch so nur die Leute einfach, die in irgendeiner Form im Sport unterwegs sind. Spannende Zeit. Spannende Zeit, weil ja, unter Sportlern gibt es, sage ich mal, ist das Verhältnis ein anderes, als es bei, sage ich mal, auch in normalen Schulen der Fall ist, weil in irgendeiner Form herrscht schon dieser Konkurrenzkampf immer. Aber wie gesagt, eine sehr prägende Zeit. Und ja, dann bis 2016 in Erfurt mit der U19 leider abgestiegen. Und dann habe ich so mehr oder weniger das Schiff dann verlassen, sage ich mal.
Ja, verstehe. Kennst du Daniel Kraul auch?
Genau, ja. Also Tobi kenne ich schon ewig. Tobi kenne ich schon ewig. Früher gar nicht gemocht, aber als Gegenspieler quasi einfach so, ne? Weil er war schon immer groß. Wir haben viele Hallenturniere gegen ihn gespielt und so. Hat da immer top performt und ja, dann ist er glücklicherweise irgendwann zu Erfurt gewechselt und auch glücklicherweise dann irgendwann auf die Sportschule gekommen. Ja, und so hat sich das dann bei uns aufgebaut und dann haben wir uns über die Landesauswahl bis quasi oder mit der Schule und ja, bis heute quasi einer meiner sehr oder engsten Freunde, meiner besten Freunde und verstehen uns nach wie vor sehr gut.
Geil, cool. Wie kann ich mir das so vorstellen, wenn du so als im Endeffekt Nachwuchsspieler in Erfurt, in einem, kann man ja schon sagen, NLZ im Endeffekt ja auch unterwegs bist. Wie ist da so das Verhältnis zu den anderen?
Ja, wie gesagt, du verbringst mit den Leuten, mit denen du dort unterwegs bist, dein ganzes Leben, weil du siehst quasi die Jungs vom Fußball immer am Wochenende. So in der Jugendzeit hast du deine Turniere in Berlin irgendwo, du hast jedes Wochenende dein Spiel, du siehst die Jungs jeden Tag in der Schule, du trainierst jeden Tag mit denen, also du hast quasi niemanden anderes um dich und klar, dann entwickelt sich in irgendeiner Form natürlich immer die Freundschaften, aber man muss auch ehrlich sein, im Sport ist es ganz oft auch so, gerade im Fußball, du triffst die Leute, du verstehst dich gut, aber wenn dann eine Distanz zwischen dir und dem oder der anderen kommt, dann kennt man sich halt. In den seltensten Fällen entwickeln sich wirklich so enge Freundschaften da, wie es jetzt zum Beispiel bei Tobi und mir der Fall ist, weil halt auch einfach, wie gesagt, der Konkurrenzgedanke vor allem im Profisport ein großer ist und der ist natürlich in dem Jugendsport, den man dann ja betreibt, auch schon gegeben. Je älter du wirst und je höher man in der Jugend kommt, desto mehr prägt sich das leider aus. Leider halt wegen des zwischenmenschlichen Aspekts, aber halt auch in irgendeiner Form treibt sich ja immer an. Deswegen, es ist so ein bisschen ein Zwiespalt, sage ich mal. Zwiespalt.
Glaubst du, wenn du einfach mal beispielsweise, du bist jetzt in Erfurt in diesem NLZ und auch mit diesem Gymnasium, in dieser Kooperation, Sportschule, bist jetzt so aufgewachsen, du kennst diesen Konkurrenzkampf von Anfang an, du weißt, wie man miteinander umgeht, du weißt, dass es da auch Spieler gibt, so wie das wahrscheinlich überall ist, wo Konkurrenz herrscht, dass auch ganz schnell Leute einem im Rücken fallen können oder dass Leute, genau. Glaubst du, oder andersrum gefragt, wie prägend war für dich diese Zeit? Und glaubst du, es wäre eine viel größere Hürde für dich gewesen, wenn du dann so aus der Kalten, ich sag mal, von einem Dorfverein, Regionalligist oder so, dann zu Köln gegangen wärst?
Also erstmal, was das Thema Sportgymnasium und diese prägende Zeit angeht, das war eine sehr prägende Zeit für mich, weil die Zeit, wie gesagt, sehr, sehr spannend war, weil ich würde sagen, ich war schon auch zu Erfurter Zeiten, sage ich mal, nicht schlecht. Und dementsprechend war das Thema Freundschaften knüpfen immer ein kompliziertes, weil das Thema Konkurrenz ein sehr großes ist. Also da waren Leute mit drauf oder Leute, zu denen ich jetzt, weiß ich nicht, welches Verhältnis ich zu denen jetzt habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Geht natürlich aber auch ganz genau andersrum. Also wie gesagt, ne, ich habe da mit Tobi, Hans, Lukas Schellenberg, Jungs, die mit Ilya Grujew, mit denen ich da auf der Schule in irgendeiner Form war, die jetzt aber immer noch meine Freunde sind. Es hat auf jeden Fall sehr gut getan, weil dich das erwachsener macht. Es lässt dich Sachen oder es lässt dich härter werden, was sowas angeht, weil, wie gesagt, du lernst damit umzugehen. Und um den Bogen zu spannen, ich glaube, dass es auf jeden Fall was anderes ist von einem Nicht-NLZ-Club dann zu einem Regionalliga-Verein, Drittliga-Verein und vielleicht sogar besser zu kommen, weil du einfach andere Automatismen gewohnt bist. Und das will ich gar nicht bewerten, weil du siehst jegliche Beispiele, wie es funktioniert oder wie es halt nicht funktioniert. Ich glaube einfach, dass das Leben, das du führst, ein anderes ist als das von einem NLZ-Spieler. Und ne, mega, wenn das funktioniert. So, ganz ehrlich.
Liebst du deinen Job als Fußballer?
Ja. Also, ganz ehrlich, wenn du gewinnst und wenn du spielst und wenn du so wenn du gerade diesen Flow hast, in dem zum Beispiel wir jetzt gerade auch zu dem Moment sind, dann ist Fußball der geilste Job der Welt. So, du hast dieses Gefühl von Gewinnen, du hast dieses Gefühl von auch so Anerkennung von den Fans in Braunschweig ist unfassbar. Wobei man auch ganz ehrlich sagen muss, in der Zeit, in der es jetzt bei uns nicht so funktioniert hat, haben sie uns unfassbar unterstützt. Du hast viel Zeit, dich um dich zu kümmern. Es ist schon unfassbar, aber es ist natürlich auch ein sehr, du hast sehr viel Druck in dem Job. Und es gibt auch Phasen, in denen das mal gerade gar nicht so geil ist. Aber ja, das hat man sich ausgesucht.
Ja, aber natürlich ist es auch, muss man ganz transparent sagen, also ich finde es mega geil, weil es gibt halt immer diese Schattenseiten und ich finde, das ist das, was viele nicht sehen. Also ich bin jetzt mal, ich mache den Bums jetzt hier seit 5 Jahren, so, ne, die Fußballer betreuen und coachen und auch, dass das Team mehr und mehr so wächst. Ist ein mega geiler Prozess, aber was viele immer nicht sehen, ist halt immer nur so diese Social Media Welt und immer so dieses so, ja, guck mal, der ist Fußballer, der kann den ganzen Tag Fußball spielen und die checken halt aber nicht, wie krass zweischneidig das einfach ganz sein kann. Und auch natürlich ist das Meckern auf hohem Niveau vielleicht ein Stück weit, aber alleine mit diesem Druck umzugehen, wüsste ich sofort tausende Leute, die da einfach zusammenklappen wie ein Messer.
Ja, wie gesagt, ich will ungern mich dann immer so dahinstellen und so die Seite von uns in irgendeiner Form in Schutz nehmen, weil nochmal, wir leben ein privilegiertes Leben, uns geht es allen gut, oder uns Profifußballern geht es allen gut. Aber klar, du siehst ganz oft die Kommentare, vor allem wenn du ein Spiel verlierst, wenn du einfach mal in einem Spiel nicht die Leistung bringst, die du gerade hättest bringen sollen, wie dann
Liest
auf
du
einem.
liest die Kommentare, oder?
Ja,
Also
man kommt
ziehst
ja
du
gar nicht
das
drum
rein?
herum so,
Ja,
ne?
okay.
Also ich bin klar auf Instagram unterwegs. Nach einem gewonnenen Spiel liest sich ein Kommentar einfacher als nach einem verlorenen Spiel.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ja, es ist einfach kompliziert, weil es gibt immer noch oder es gibt ganz viele Menschen und ich würde sie ganz selten dann Fans nennen, weil keine Ahnung, ob ein Fan derart beleidigend und sowas wird, der dann einfach nur so eindimensional denkt. Und ja, wie gesagt, du investierst als um an diesen Punkt zu kommen, dass du dich Profi nennen kannst, investierst du quasi deine ganze Kindheit, weil du gehst nicht feiern, weil in den seltensten Fällen, wenn du es tust, funktioniert das noch, dass du das gerade da schaffst. Du musst viel in deinen Körper investieren, du verzichtest auf Freundschaften, du verzichtest auf Zeit mit deinen Eltern, du verzichtest auf so viel, aber du bekommst natürlich auch viel dafür, wenn du es schaffst. Dementsprechend ist es einfach so ein bisschen, ja.
Du zahlst einen hohen Preis, aber hast am
Genau,
Ende dann auch einfach.
genau,
Ja,
genau.
verstehe
Aber
ich.
wenn ich das jetzt zum Beispiel auch sehe, ist so, ich bin jetzt gerade mega happy damit, im Profibereich sein zu dürfen, aber ich verpasse so viel Zeit mit den Leuten, die ich extrem gern habe. So, ich bin in Köln auf eine normale Schule gegangen, habe dort unfassbare Leute kennengelernt, die aber alle quasi ja, im normalen Berufsleben unterwegs sind, studiert haben. Meine Freundin ist im normalen Berufsleben Studiumsweg gegangen, beziehungsweise geht die noch. Und ja, keine Ahnung, du kommst da nicht zur Zeugnisverleihung, du kannst auf irgendwelchen Bällen dann nicht da sein, wo das geehrt wird, was die gerade geleistet haben. Ja. Und das sind ja schon so prägende Momente auch, die dann so verbinden. Und
ja, safe.
Da kannst du dann halt einfach manchmal, oder musst du dann halt sagen, ey du, ich spiele nun mal gerade am Samstag, ich kann jetzt leider nicht Mittwoch da hinkommen. So. Mhm. Aber nochmal, meckern auf hohem Niveau.
Nee, aber ich finde es geil und das soll ja dieser Podcast auch immer so ein bisschen nochmal so eine andere Seite einfach so ein bisschen zu zeigen. Gar nicht unbedingt jetzt immer irgendwie die meckernde oder negative und deswegen finde ich einfach diesen Insight mega cool, sondern einfach auch so einfach mal so dieses, einfach mal so ein bisschen differenziertere Meinung dazu hören zu unterschiedlichen Situationen. Deswegen.
Ja, wie gesagt, ich glaube, es tut in allen Bereichen sehr gut, wenn man einfach beide Seiten betrachtet oder alle Seiten betrachtet, weil genau, es gibt in den seltensten Fällen nur eine.
Mhm. Mal angenommen, du wärst kein Profifußballer jetzt geworden. Was hättest du dann gemacht?
Hast du einen Job? Das kriegst du schon so oft. Es ist kompliziert, weil ja, quasi seitdem ich dann vielleicht 14, 15 war und du dann quasi alles nur noch damit verbringst, dann schießt du dich ja quasi darauf ein. Du hast so einen Moment, in der Jugend, wenn mal irgendwas passiert, beispielsweise ich habe mich in der U19 verletzt und das ist ja schon so jetzt ein spannender Schritt dann, U19 Profis, dann hast du schon einen Moment, wo du so denkst, Alter, was machst du jetzt, wenn du nicht Profi wirst? Polizei finde ich sehr ansprechend.
Hör ich schon ganz viel.
Polizei finde ich sehr ansprechend. Ja. Ich finde auch Lehramt sehr ansprechend. Natürlich nicht in Mathematik, ne? Aber aber die Zeit, das jetzt gerade parallel zum Fußball zu machen, weil ganz oft das Studium für zum Beispiel Lehramt wird nicht angeboten. Polizist ist jetzt gerade schwierig. Dementsprechend, ja, keine Ahnung.
Okay, nee, passt. Muss man auch gar keine Antwort drauf haben. Ich finde es auch geil, weil ich finde, es ist super wichtig. Klar, im Profisport gehört immer auch ein bisschen Glück dazu. Immer zu einem richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Du reist ja natürlich die ganze Zeit für einen Moment, für vielleicht 20 Minuten den Arsch auf, aber wenn du genau in diesen Minuten halt glänzt oder genau in diese Situation, dann ist es vielleicht genau diese eine Situation, die dich vielleicht dahin gebracht hat. Aber ich finde es extrem wichtig. Und das ist das, was, wenn ich vielleicht so ein bisschen jetzt so einfach mal so reflektiere, auch in anderen Bereichen, jetzt vielleicht auch unabhängig vom Sport, sondern generell von Erfolg, keinen Plan B zu haben, sondern nur Plan A und halt einfach nur sich auf diesen Plan A zu fokussieren und einfach zu sagen, ich versuche so lange, ich werde so lange weitermachen, bis es klappt und wenn es nicht klappt, sterbe ich so nach dem Motto, so diese Einstellung zu haben. Und ich glaube, wenn du das an den Tag legst und immer darauf bedacht bist, so dich zu verbessern, immer weiter zu optimieren, immer besser in dem zu werden, was du einfach da tust, ja, oder immer stärker rauszustechen vielleicht auch, ich glaube, dann ist es fast unabdingbar, irgendwann diesen Erfolg nicht zu haben. Und das ist das aber, glaube ich, was extrem vielen, unabhängig von jetzt nur Sport oder nur Business oder wo auch immer, fehlt, dass zu viele Leute noch einen Plan B haben oder zu viel noch irgendwie Komfort in einem anderen Bereich, weshalb sie dann gar nicht so die Notwendigkeit haben, da rauszukommen, weißt du?
Ja, mit Sicherheit. Wie gesagt, ich gebe dir da auf jeden Fall einen Punkt. In der heutigen Zeit ist es, glaube ich, kompliziert, zumindest nicht eine Möglichkeit für irgendetwas anderes zu haben. Aber man muss auch ehrlich sagen, harte Arbeit wird in den meisten Fällen belohnt und das sehe ich in einigen Aspekten. Also man muss ganz ehrlich sein, jetzt in Bezug auf Fußball, wenn du halt absolut kein Verständnis dafür hast, beziehungsweise halt einfach ein Thema hast, den Ball quasi richtig anzunehmen oder so, dann wird es vielleicht kompliziert, wenngleich du aber das ja auch trainieren kannst, gerade vor allem in der Anfangszeit und Jugendzeit. Und ja, ich glaube, das ist auf viele Dinge im Leben auch so oder in vielen Dingen im Leben so möglich, dass wenn du dir einfach Mühe gibst, dass wenn du Zeit investierst, wofür auch immer, du auf jeden Fall in irgendeiner Form dafür Erfolg ernten wirst.
Du hast eben angesprochen, dass du hast dich verletzt bei Köln.
Ja.
Was hast du da?
Sinusmoseband gerissen.
Scheiße.
War perfekt.
Wann war das? Also du bist, warte mal, du bist zwei...
Das war vielleicht 2018, ja. Letztes
U19, 2016 bist du hin?
Ja, ja.
Zweites U17 Jahr und dann bist du...
Nee, ich habe in Erfurt U19 schon gespielt, bei den 2 Jahre Älteren.
Mhm. Also du warst eigentlich U17 noch.
Genau, ja, aber okay, da wurde ich halt schon, wie gesagt, sehr gut gefördert, habe dann dort ganz gute Leistung gebracht und bin dann darüber nach Köln gewechselt. Und ja, dann habe ich dort gekickt, habe in Köln eine 6er und 8er gespielt, eine Zeit lang rechtes Mittelfeld, aber war da schon eher so im Zentrum eingeplant. Und dann haben wir gegen Bayer Leverkusen gespielt, ich bin ausgerutscht, habe mir Sinusmoseband gerissen und für mich ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich dachte, Alter, so, jetzt kommt gerade der Step, wo es irgendwie in den Herrenbereich geht und ich verletze mich.
War das dann kurz vor
dem? Ja, so genau, so kurz vor dem Step in die
zweite und dann Regionalliga. In
die zweite Mannschaft,
genau. Regio West oder so, ne?
Ja. Genau. Und, aber nochmal, ich habe dort 6er, 8er gespielt. Und absolut nicht meine Position. So. Und habe mich dann dort verletzt und habe da totale Themen gehabt und so, alles hinterfragt. Habe mich dann aber in der Zeit auch ganz gut aufgebaut und allem drum und dran.
Wie lange hat das gedauert?
Schon so 2-3 Monate.
Okay.
Ja. Aber in der Zeit habe ich es aber auch geschafft, das Leben so ein bisschen leben zu können, weil in der Zeit, in der du verletzt bist, hatte ich Zeit für anderes. Habe Karneval mitgefeiert, allen drum und dran, habe das so ein bisschen ja, wertgeschätzt, was ich da für eine Zeit irgendwie hatte. Und mein folgender Trainer hat mich aber auf Rechtsverteidiger gestellt. Und das war so ein bisschen der Step, der es mir jetzt im Nachhinein ermöglicht hat, dann wirklich auch so nachhaltig in den Profibereich zu kommen. Weil wäre ich halt 6er oder 8er in den Profibereich bekommen, ich sage, ich hätte es nicht mal geschafft, weil das ist nicht meine Disziplin. Ich habe nicht dieses perfekte Scanning. Das ist nicht meine Position. Ich bin nicht der Typ, der sich in alles reinknallt und so. Wäre eine Riesenkatastrophe gewesen. Wäre ich vielleicht 5., 6. Liga jetzt. Aber er hat mich glücklicherweise auf die richtige Position jetzt dann gestellt. Ich habe es geschafft, Rechtsverteidiger zu spielen. Durfte mich im Männerbereich auf der Rechtsverteidigerposition schon mal testen in der Regionalliga, weil Regionalliga West, da spielst du wirklich gegen Männer, so da kriegst du auch mal richtig einen gegen die Knoche. Aber da lernst du es zumindest und ja, dann hat es zum Glück funktioniert. Also die Verletzung damals, sage ich mittlerweile jedes Mal, war das Beste, was mir passieren konnte.
Ich finde es immer mega geil, also weil mega, mega, mega spannender Insight, weil wenn du mal schaust, wenn du dich verletzt, dann bricht eine Welt, wie du es beschrieben hast, bricht eine Welt zusammen. Also ich kann damit nur so ein bisschen relaten, du weißt ja, ich habe selber nie richtig Fußball gespielt, sondern ich habe Handball recht ambitioniert gezockt, habe dann nach dieser ambitionierten Zeit, habe ich mir auch Kreuzbandriss, also einfach Knie, total Schaden gewesen so. Und dann bricht für dich in dem Moment so eine Welt zusammen, du bist so, du realisierst das einfach so die ersten 1, 2, 3 Tage gar nicht, so was da abgeht.
Katastrophe.
Und dann finde ich aber, du hängst dann in deinem Loch, du denkst so, scheiße Mann, es geht alles den Bach unter, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und ich finde, und das sehe ich nämlich genauso in Bezug auf meine Verletzung, und ich kenne ganz, ganz viele, denen das genauso ging. Anderer Spieler, bestes Beispiel, so parallel. Kreuzmann zum zweiten Mal gerissen. Und er hat gesagt, rückwirkend jetzt, das war das Beste, was ihm passieren konnte, weil die waren nach der, also er hat sich das Kreuzmann gerissen, dann wurde das operiert und die waren nie glücklich mit der Art und Weise, wie das operiert wurde. Also es war irgendwie immer so ein komisches Gefühl im Knie.
Ja.
Wieder gerissen und jetzt ist es perfekt.
Ja,
und rückwirkend für seine Karriere sagt er auch, diese Zeit, dieser Wiederaufbau, er war dann halt schon im Profibereich, brutal. Und für mich ist auch so, ich habe so viele Insights mitgenommen aus dieser Zeit, dieser Verletzung. Und dir scheint es ja genauso zu gehen, dass es einfach so ist, so wenn du das bereits dann in so einer entscheidenden Zeit durchlebt hast und jetzt dann im Profibereich bist, das kann dir keiner nehmen, sondern das gibt dir einfach so unglaublich viel, weil du halt lernst, durchzubeißen, Scheiße zu fressen, was super, super, super wichtig ist.
Auf jeden Fall, ja.
Und das ist echt sehr, sehr geil. Und dann warst du warst bei Köln, das war U19 dann.
Und
dann
U21.
U21. Die haben eine U21, ne?
Genau, ja.
Keine U21. Ja. Krass, warum wurdest du übernommen? Was war da los?
Also gut, ich bin nach Köln gekommen und habe einen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben.
Okay,
aber hat
schon
einen
Lizenzvertrag für Dings.
Genau, ja. Also das heißt, es war schon sicher, dass ich quasi die U21 gehen werde. Und also es gab jetzt nie groß das Thema, dass ich nicht übernommen werde, aber natürlich musste ich in der 19 oder zu der 19 Zeit schon meine Leistung zeigen, dass der Weg dann dahin weitergeht. Ne?
Das ist jetzt kein Spaziergang gewesen,
genau.
Trotzdem, ne? Also war trotzdem, ja, genau. Okay, cool. Du hast so angesprochen, dass du angefangen hast, dann auch so ein bisschen so diese Zeit zu nutzen, Wiederaufbau, Training. Ging es dann da los mit dir, dass du auch so richtig mit Athletiktraining und so angefangen hast?
Gar nicht, leider.
Okay.
Jetzt kann ich sagen, dass ich es ein bisschen bereue, aber zu den Kölner Zeiten habe ich da gar nichts gemacht. Habe mich auf das verlassen, was ich irgendwie habe. Und ja, das erst mit dem Athletik und wirklich an mir arbeiten hat dann erst richtig in Heidenheim angefangen. Ja.
Krass eigentlich, wenn man so überlegt. Also,
total schade eigentlich, ja. Also was heißt schade so, ne? Am Ende, ich bin happy so, ne? Aber jetzt fragt man sich, warum nicht früher so, klar.
Ja, am Ende ist man immer schlauer, klar.
Ja,
ja, safe. Du warst dann, ich hatte mal vorhin geschaut, bevor ich Podcast-Gast habe, schaue ich immer bei Transfermarkt mal rein und schau mal so ein bisschen nochmal so die Story, weil manche Sachen hat man ja dann auch einfach in dem Gespräch dann nicht auf dem Schirm. Ich habe dann gesehen, du bist ablösefrei zu Heidenheim gegangen.
Ja.
Das war dann auch nach 2 Jahren, also in Summe nach 4 Jahren bei Köln?
Ja, genau. Also 4 Jahre unterschrieben. Mhm. Und dann hat der Schritt zu den Profis einfach nicht geklappt, warum auch immer so. Mhm. Ne? Also ich hatte bei allem Respekt auch nicht das Niveau, in der ersten Liga bei 1. FC Köln zu spielen.
Ja.
Stand
was
auch
haben dann, das war, wie ließen denn in dem Jahr? Was war, welches Jahr war das?
Boah, die haben Europa geschafft, dann sind sie abgestiegen. Und ich glaube, dann waren sie wieder in der ersten Bundesliga auf jeden Fall. Irgendwas war da. Keine Ahnung. Okay. So richtig weiß ich nicht mehr. Aber wie gesagt, stand nie zur Debatte, dass ich da jetzt wirklich bei den Profis in irgendeiner Form mit reinrutsche, weil ich das Niveau noch nicht hatte. Mhm. Aber ja, dann bin ich quasi nach der Zeit, das war in diesem Corona, in der Corona-Hochzeit. Mhm. Also meine Regionalliga-Saison wurde abgebrochen. Mhm. Und mega lange Zeit, aber dann hat Heidenheim zum Glück, für mich zum Glück, das Relegations- oder die Relegationsspiele gegen Bremen verloren und quasi deswegen oder ist es dann am Ende auch zustande gekommen, weil der Kontakt war natürlich vorher da, aber es war natürlich, wenn jetzt Heidenheim in die Bundesliga geht, dann wäre das für mich wahrscheinlich auch nichts geworden. Ja.
Okay, das heißt, du warst bei Heidenheim, was mich jetzt immer interessieren würde, beziehungsweise bevor du zu Heidenheim gegangen bist, du bist ja, da sind wir eben so ein bisschen drüber gegangen, du bist jetzt zum 1. FC Köln gewechselt, du warst bei Erfurt, bist zu Köln gegangen, mhm. Wie kam das zustande?
Mein damaliger Trainer hatte mir schon so mitgeteilt, dass dadurch, dass ich da gute Leistung gebracht habe, da sich nach dem Jahr Türen öffnen könnten, ohne konkret zu werden. Und dann sind quasi im Winter schon mein damaliger oder mein Berater, ich bin jetzt seitdem ich 15 bin bei Guido, mein Berater, bester Mann, und kam auf mich zu und hat gesagt, ey, da ist was mit Köln. Und mit meinen Eltern gesprochen, ich habe mir das angeguckt, war da beim Probetraining, war im Internat, habe da wirklich auch Zeit verbracht, weil als junger Spieler, als junger Mensch ist es schon wichtig, dass du dich wohlfühlst dort, wo du hingehst. Dann ging es darum, wie die Schule ist und so, ob das alles funktioniert. Und dann hat das dort auch gut geklappt, ich habe mich dort gut gezeigt. Die hatten dann quasi auch das Finalinteresse, mich zu verpflichten. Mhm. Und ja, dann ist es wie auch im normalen Profibereich. Dann werden Verträge ausgehandelt, geht es um Ablösesummen, wie auch immer. Mhm. Und als das funktioniert hatte, rief mich mein Berater irgendwann eines Tages in der Schule an und sagt so, ey, hör zu, du wechselst jetzt quasi nach Köln. Und ich war so, Alter, ich bin noch gar nicht bereit, so, ne, mit 16 Jahren. War aber am Ende das mit Abstand Beste, was mir passieren konnte.
Ja.
Ich war da im Internat, ich habe es geschafft, mit 16 auszuziehen. Du fängst an so auf eigenen Beinen zu stehen, du kommst in ein neues Umfeld, du musst es schaffen, dich so ein bisschen zu organisieren. Und ja, mit Abstand beste Zeit, aber auch eine sehr interessante Zeit. So ein Wechsel ist was sehr, 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 sehr Intensives. Jedes Mal, wenn du den Verein wechselst und gerade so damals ist es schon immer was Neues. Du musst dich immer reinarbeiten in so eine Mannschaft.
Mhm.
Aber ja, so lief das dann vonstatten. Und dann, ab dann war ich quasi 4 Jahre dort unterwegs.
Das heißt von 16 bis 20?
Ja, so mehr oder weniger, genau.
Okay, geil.
Genau. Dann war die Corona-Saison, die wurde abgebrochen. Und da hatten wir aber schon in der Hinserie, hatte mir mein Berater gesagt, ey, nach der Saison, es könnte funktionieren, dass sogar die zweite Liga für dich eine Option wird. Dann hatten wir ein Testspiel im Sommertrainingslager, in dem auch einige Zweitligisten und Drittligisten unterwegs waren. Und dann saßen auf einmal Leute von Heidenheim auf der Tribüne, als wir gegen irgendeine ungarische Truppe gespielt hatten.
Und mit der Regio West dann?
Genau, mit der Regio West.
Ja, okay.
Und dann hatte ich zum Glück an dem Tag auch ein ordentliches Spiel gezeigt. Und ja, dann erzählte mir mein Berater auch, dass da halt das schon gar nicht schlecht war. Ja, und dann erübrigte sich das so ein bisschen, dann wurde die Saison abgebrochen, dann war das ein sehr langatmiger Prozess. Dann wurden Gespräche geführt mit unterschiedlichsten Clubs und dann, wie gesagt, hat Heidenheim den Aufstieg damals zum Glück verpatzt und dann ging das ziemlich schnell. Dann wurden Verträge ausgehandelt, dann bin ich hingefahren, habe mich mit dem Trainer getroffen und war dann noch sehr, sehr froh, dass das so gelaufen ist.
Geil. Was ist das dann für ein Gefühl? Also wie hat es sich für dich angefühlt, dass du ja auch da wieder so einen, ja jetzt nicht extrem seltenen, aber doch sehr unüblichen Schritt gegangen bist von der Regionalliga in einen Zweitbundesliga, aktuell ja sogar Erstligakader?
Unfassbar. Du hast da, wenn du die Gespräche darüber führst, dass das möglich ist, dann ist es das eine. dann fängst du an, dir so ein bisschen Hoffnung zu machen. Aber dass es am Ende wirklich funktioniert, das ist so immer so ein bisschen, das schwebt so. Und du weißt nicht so richtig, ob das funktioniert. Und wie gesagt, du führst dann Gespräche mit dem einen oder anderen Verein. Dann kommt vielleicht in irgendeiner Form sogar ein Rückschlag, der richtig wehtut. Also ich hatte dann zu dem Zeitpunkt auch mal einen Videocall mit einem anderen Profiverein, wo man schon so ein bisschen überlegt hatte, ey, könnte das was werden? Und ist dann einfach nicht zustande gekommen, warum auch immer. Hm. Und dann muss man das auch akzeptieren und auch respektieren, dass es nicht funktioniert. Und ja, wie gesagt, dann hat das zum Glück mit Heidenheim funktioniert. Und dann, ja, dann ist es ein, ab dem Moment, ab dem du dieses Vertragsangebot vor dir liegen hast, siehst du ja manchmal auf TikTok so, würdest du jetzt quasi den Club mit dem Gehalt und dem Wappen, so, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und du hast das quasi im Reell vor dir liegen und weißt, Alter, das ist das, wofür du 16 Jahre dir den Arsch aufgerissen hast. Das ist schon unfassbar. Ne? Mit der Unterschrift unter dem Vertrag. Und ich habe dann mich ein, zwei Tage später auch mit Frank Schmidt, dem Trainer, das erste Mal getroffen. Und als das dann quasi so offiziell war, also mit dem Moment, ab dem du dort rausgehst und weißt, du hast es, du machst die Autotür zu, du bist so im Moment für dich alleine und weißt, atmest erstmal durch und dann ist es erstmal so die pure Freude. Aber du weißt auch, okay, eigentlich geht's jetzt erst los. Eigentlich geht's jetzt erst los, ja.
Geil. Wie wurdest du aufgenommen in der Kabine? Weil du warst ja. Also kannst du ein paar Jungs verhindern?
Gar nicht. Doch, also was heißt doch so.
Mal gegen
gespielt. Ich habe ganz oft gegen Janis Bonic gespielt.
Ja.
Der hat mir jedes Mal einen Arsch versohlt, wenn wir gegen die gespielt haben mit Dortmund. Habe ich ihn auch jedes Mal wieder erzählt. Das heißt, du kommst da hin. Mit David Otto hatte ich damals in der Nationalmannschaft zusammengespielt. Das heißt, du kennst ihn dann so ein bisschen, aber du kommst das erste Mal als junger Spieler in eine Profitruppe rein. Ich bin da als kleiner Junge hingekommen. Bisschen Übergewicht, also ne, weiß nicht, aber so, ne, auf jeden Fall nicht austrainiert. Ich habe das erste Testspiel gegen Alltag gespielt und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe Fußball verlernt. Meine Schienbeine haben zugemacht nach 5 Minuten. Ich habe keinen Pass an Mann gebracht. Ich weiß nicht, was die Jungs von mir gedacht haben nach dem ersten Spiel, aber ich habe von mir gedacht, ich bin hier völlig fehl am Platz. Aber dann habe ich mich wieder ganz gut akklimatisiert und ja, man kommt dann immer besser zurecht. Und ich muss zugeben, sage ich auch immer wieder, in Heidenheim anzukommen und aufgenommen zu werden, ist nicht schwer, weil die Leute und die Jungs und die Mannschaft, da macht es dir jeder sehr leicht.
Geil, cool, sehr, sehr geil. Und dann war es ja aber doch nicht so leicht für dich in Heidenheim, oder?
Ja, wie gesagt, 3 Jahre dort Rotationsspieler gewesen. Hab jetzt nicht besonders viel gespielt, aber ich habe gespielt. Ich habe da, glaube ich, 35 Einsätze in 3 Jahren gemacht. Das heißt, ich habe jede Saison so meine 10 bis 12 Einsätze gemacht. Ja, ich habe da unfassbare Jungs kennengelernt. Ich habe es geschafft, dort mich im Profibereich oder dort im Profibereich anzukommen. Und ich jetzt mit Abstand kann ich sagen, dass ich unfassbar dankbar dafür bin, dass ich die Chance hatte, dort zu spielen, weil ich habe so viel gelernt davon. Ich hatte Spieler, von denen ich mir so viel abgucken konnte. Ich habe es aber geschafft, auch dort so ein bisschen zu verstehen, was es bedeutet, Fußball zu arbeiten. Und ja, wie gesagt, die Erfolge, die wir erreicht haben, sprechen auch für sich. Heidenheim, unfassbare Zeit. Geil. Unfassbare Zeit. Nicht vom Fußballerischen in dem Sinne, weil ich bin da jetzt nicht absoluter Stammspieler gewesen, habe jedes Spiel gemacht. Aber einfach für mich als Mensch und für mich als Fußballer, für das, was gerade jetzt passiert.
Was hast du da so für dich mitgenommen? Was waren so die, wenn du das jetzt so immer wieder mit diesem Abstand so ein bisschen beobachten kannst?
Erstmal, was es bedeutet, einfach zu investieren dafür, dass man am Ende jedes Mal seine Leistung bringt. Das habe ich in Heidenheim nicht geschafft. Ich war da nicht, wenn ich spielen durfte, leider nicht so konstant, weil ich körperlich nicht auf dem Level war, weil ich es einfach selber verbockt habe. Ich habe einfach nicht früh genug angefangen, an mir zu arbeiten. Und als ich es gemacht habe, habe ich es schon intensiv gemacht, aber ich bin halt zu schwer geworden, so, ne? Ich bin ehrlich, ich habe dann einfach so viel gepumpt, dass ich nicht wirklich gut laufen konnte. Das war ein Riesenthema bei mir. Und in Heidenheim weiß man, dass es quasi nur um, ach, das ist jetzt falsch, aber es geht viel ums Laufen. Und ja, da war ich leider einfach in dem Aspekt eine Vollniete. Und ich habe einfach leider und aber jetzt auch wieder zum Glück hier jetzt in Braunschweig verstanden, was es bedeutet, richtig an sich zu arbeiten, zu wissen, was einem gut tut. Und dementsprechend, ja, bin ich da voll entspannt über die Zeit, die ich da hatte. Aber bin auch sehr glücklich, wie es jetzt gerade ist.
Sehr geil. Geiles Learning. Was war so wenn du so an Heidenheim denkst, es war eine durchwachsene Phase, können wir glaube ich ganz transparent sagen. Also du hast, glaube ich, extrem viel mitgenommen, du hast vielleicht aber auch so erstmalig auch so richtig gelernt, wie es ist, halt Rotationsspieler oder auch einfach Ersatzspieler zu sein, also vielleicht auch auf einer Position zu spielen, wo einfach einer der besten Verteidiger der zweiten Liga zu dem Zeitpunkt war, Rechtsverteidiger. Wer war zu dem Zeitpunkt Rechtsverteidiger?
Manu Busch.
Ja, Manu Busch. Was würdest du sagen, ist so, hat es bei dir da irgendwie dann auch wegen diesem an die Arbeiten und so, wann hast du so Klick gemacht, dass du angefangen hast, so dich viel, viel intensiver mit dir, mit deinem eigenen, weiß nicht, Athletiktraining, Training generell, mit einfach so dieser, zu so verstehen, so okay.
Ja, wie gesagt, die Jungs saßen so, oder so eine, ich werde mich nie vergessen, wie Dennis Tomalla mir erzählt, Alter, du kannst so eine Maschine werden, du musst was machen. Und ich war immer so, Junge, ich habe die Genetik nicht, ich habe schon probiert und allen drum und dran. Habe das so ein bisschen laufen lassen. Und dann habe ich irgendwann abends mit Kraule gesprochen und habe so, und wir haben so beide einfach für mich beschlossen, Alter, das funktioniert so nicht. So, du musst quasi dann doch jetzt anfangen, weil die Anlagen sind auf jeden Fall da. Und ja, dann habe ich irgendwann vor vielleicht 3 Jahren angefangen mit Krafttraining und allen drum und dran. Und quasi seit 3 Jahren bin ich jede Woche mindestens 4-mal im Gym. Und ich glaube, dass mir das extrem hilft. Und diesen Schalter zu finden, diesen Schalter umzulegen und zu wissen, okay, du musst investieren dafür, dass du am Wochenende da stehst, wo du stehen willst, den musst du erstmal finden. Du musst erstmal checken, dass du arbeiten musst dafür, dass du am Ende Erfolg bekommst. Und das hatten wir ja vorhin schon. Und dem habe ich leider ein bisschen zu spät gefunden, aber ich bin ganz glücklich, dass ich es trotzdem jetzt so mache, wie ich es mache, weil damit fühle ich mich jetzt gerade ganz gut.
Sehr geil. Ja, und von dem Spieler, der nicht die Genetik hat, bist du, glaube ich, jetzt drittschnellster Spieler der Liga, ne?
Ja, ist ganz cool.
Ich wollte sagen, wie fühlt sich das denn an? 36,13 sind es, glaube ich.
Ja, fühlt sich cool an, klar, wie gesagt, so, dass ich laufen kann, war schon immer mir bewusst, dass ich schnell laufen kann auch, das aber immer wieder zu machen. Das ist, glaube ich, das Wichtige. So, was bringt dir ein Sprint auf 36, wenn du aber das einmal im Spiel machst und danach nicht einmal mehr die 30 knackst, so quasi. Nein, natürlich, ich bin mega happy. So, ich fühle mich durch diesen Moment, wenn du das siehst, dass du so schnell laufen kannst, du kriegst die Bestätigung dafür, dann wächst natürlich in dem Moment auch dein Selbstvertrauen. So, du weißt, okay, viel halten kann ich in dem Zusammenhang nicht. Ist schon cool. Aber ja, wie gesagt, nichts, worauf man sich in irgendeiner Form ausruhen kann oder so, weil du musst das nächste Spiel am besten genauso schnell wieder laufen.
Ja. Wie hast du an dir und deiner Athletik da gearbeitet, um vielleicht auch jetzt ein Stück weit dann dahin zu kommen über die Zeit?
Ja, wie gesagt, anfangs habe ich so ein bisschen wild drauf lostrainiert, versucht einfach eine Grundlage zu finden. Ich habe viel mit Janis Bonisch gemacht. Muss ich echt sagen, der Kerl hat mich so ein bisschen ans Krafttraining rangebracht. Aber auch mein Fitnesstrainer dort in Heidenheim, mit dem ich meine Anfangszeit hatte, mit Zeit, der hat mir so viel geholfen. Der hat wirklich auch das bei mir rausgeholt oder angefangen rauszuholen, was irgendwie in mir steckt. Dann hatten wir eine coole Phase, wo wir gesagt haben, ey, da ist was, lass uns doch dran arbeiten, wo wir viel auf Athletik reingegangen sind, wo wir es geschafft haben, irgendwie das auch alles umzusetzen, was irgendwie in meinem Körper herrscht. Und ja, jetzt hier in Braunschweig ist es auch noch gelungen, so ein bisschen die Ernährung dahingehend anzupassen. Das heißt, gerade funktioniert das Gesamtkonzept aus dem Mannschaftstraining, dem individuellen Krafttraining, der Ernährung, allen drum und dran echt gut. Und ja, das hat mir echt extrem geholfen.
Hast du da so Routinen?
Ja, brutal.
Wie, komplett
Routine? Brutale Routine, Mensch. Brutale Routine, Mensch.
Zum Beispiel, also, gib mir mal so einen Einblick.
Meine Woche, seitdem ich in der Startelf spielen kann und darf, aber auch vorher, ist immer gleich. Immer gleich. Mag langweilig klingen, aber ich bin so ein Mensch, ich habe das einfach gerne so immer wieder, weil dann weiß ich, ey, ich bin an dem wichtigsten Tag der Woche, wenn das Spiel gerade angepfiffen wird, bei 100%. Und das heißt, ich habe immer einen Tag nach dem Spiel trainiere ich immer meine Beine. Ich habe immer 2 Tage nach dem Spiel einen Ganzkörper-Workout. Ich habe immer 3 Tage nach dem Spiel noch so einen Core-Schultertag. Ich habe immer die gleichen Abläufe, was das Essen angeht. Wie ich vor dem Training mich aktiviere, wie ich danach mich nachbereite, wann ich Behandlung habe in der Woche, wann ich was esse und so. Mag total Banane klingen, aber es gibt mir die Sicherheit. So, und ich weiß, dass wenn der Schiri das anpfeift, ich alles dafür gegeben habe, bei 100% zu sein. Und seit ich das tue, habe ich es auch immer oder schaffe ich es im Moment gerade immer, am Spieltag bei diesen 100% zu sein, die extrem wichtig sind.
Geil, geil. Gib mal, hast du so eine, ich will jetzt keine Geheimnisse aus dir rauslocken, aber hast du so eine untypische Routine oder also so ein untypisches Ding, was jetzt, das muss jetzt auch gar nichts mit Training oder Ernährung zu tun haben, was du jede Woche vielleicht zur gleichen Zeit machst? Kleiner Insight, worauf ich hinaus will. Wir hatten letztens einen Podcast, da haben wir von einem Typen gehört, der einfach jeden, was war das?
Jedem Spieltag tankt er
Der
sein Auto.
tankt an jedem
Ehrlich?
Spieltag morgens um 6:30 Uhr seine scheiß
Das
Karre.
ist krass.
Egal wie voll die ist.
Egal wie voll. Also auch selbst wenn dann, der war gestern voll tanken, dann fährt er 5 Minuten im Block, um was reintanken zu können und tankt dann Samstag, Spieltag 6:30 Uhr seine
Okay,
Karre.
das ist krass.
Das ist
Das ist
also
krass.
sehr, aber ey.
Aber okay, du, ne, wenn es ihm hilft, perfekt, tu es weiter, weil
Ja,
offensichtlich
safe.
hilft es dir. Nee, das jetzt nicht zwingend, aber ja, wie gesagt, ich. 2 Tage vorm Spiel gehe ich immer in der Stadt was essen. Ein Tag vorm Spiel immer die gleiche Mahlzeit.
Welche? Grob?
Garnelenpfanne. Ich trinke immer meine 2,5 Liter rote Beete ab 24 Stunden vorm Spiel.
2,5 Liter.
Ja, so halt in Etappen.
Zwei, 2,5 Liter
Ja,
rote Beete.
in Etappen. Also 24 Stunden vorher die ersten 500, dann 500, abends vorm Spiel 500.
Also du haust da so 5 von diesen Dingern weg.
Genau.
Was laufst du?
Schmecken brutal scheiße, aber seitdem ich das mache, kriege ich es hin, auch mal krampffrei durch ein Spiel zu kommen.
Geil.
Ich mache immer einen Tape ans linke Handgelenk.
Was ist das eigentlich? Ganz
Voll
kurz mal.
Banane.
Hol mich da bitte mal ab. Ich sehe, also ich habe wirklich jetzt schon das so oft beobachtet. Was ist das?
Ach, du fängst in. Als kleiner Junge denkst du, Tape ist cool. Wirst du jeden sehen, der irgendwann mal dieses scheiß Tape ums Handgelenk macht. Viele machen sogar um Finger oder so. War ich auch einer davon. Und. Ja, dieses Tape habe ich mir quasi einfach, ist für immer geblieben. Und das wird auch, glaube ich, immer da bleiben, weil ich, ja, gehört in meinen Ablauf rein, so, ne? Du wirst
Ja.
dafür nur noch belächelt. Die Jungs früher in der
Ja.
Heidenheim, die haben mich da Woche für Woche hochgezogen
Ja.
dafür. Aber ja, ich brauch's.
Geil,
Ich
okay,
habe
ja, passt.
einen Schienbein schon, der ist ein bisschen anders als der andere, der geht immer ans schwächere Bein.
Echt jetzt?
Immer. Ich bin voll, was das angeht, vollkommen Banane, aber wie gesagt. Deswegen, das einzige Problem, was ich mir damit selber gebaut habe, ist, wenn irgendwas dann irgendwie nicht funktioniert. So, das muss man dann schaffen.
Was genau meinst du, damit nicht
Ja,
funktioniert?
keine Ahnung. Sagen wir mal, mein Schienbeinschoner geht verloren. Weißt du, was ich meine? Kann ja vorkommen im
Bricht
Fußball
eine
so,
Welt
ne?
so zusammen, so ein
So, ich
bisschen so,
hatte jetzt
ja.
vor dem Magdeburg-Spiel hatten meine Zeugwerte und ich so ein bisschen das Thema, dass meine Schienbeinschoner nicht da waren. Es ist jetzt kein Problem, neue zu kaufen, aber du willst natürlich die Schienbeinschoner haben, die du die ganze Zeit hast. So, deswegen. Vollkommen Banane. Ich glaube, da kann jeder Fußballer so für sich selber sagen, dass er irgendwelche Sachen hat, die er immer wieder braucht und immer wieder macht. Zähle ich auch dazu und in nicht zu kleiner Menge.
Das ist crazy, Alter, geil. Digga, mich kicken noch die 2,5 Liter rote Beete.
Ja, wie gesagt, ich habe irgendwann mal angefangen.
Aber was, also hat irgendjemand, hat jetzt irgendein, keine Ahnung, Ernährungscoach, Athletiktrainer
Ja,
gesagt, so,
ja.
ja, rote Beete, das ist es? Oder bist du einfach so selber, hast, keine Ahnung, wie heißt der, Ada Saji oder so, dieser
Von
von,
Eli.
der Ada von Eli, der zieht sich auch immer rote Beete rein, wie
Ja.
nichts anderes. Wie kam
Ich
das?
habe leider früher schon, oder ich habe ganz viel mit Krämpfen im Spiel zu tun gehabt. Habe alles quasi ausprobiert. Da war Rote Beete ein Teil davon. Hat mir zu Kölner Zeiten damals schon meinen
Ja.
Fitnesstrainer empfohlen.
Okay.
Habe ein Riesenproblem damit gehabt, das zu trinken, weil es wirklich, es ist ja schon ein ganz eigener Geschmack.
Ich habe noch da, ich habe auch rote
Ja,
Beete gerade
genau.
geschaut, ja.
Ja, wie gesagt. Es ist ja bestätigt, dass es erstmal funktioniert. Und ich für mich weiß, dass es bei mir funktioniert. Und ja, habe ich irgendwann einfach angefangen. Und seitdem kann ich und will ich auch nicht mehr ohne. Weil ich habe das Gefühl, dass das sind einfach so geschenkte 5%. Und die nimmst du, die nehm ich mit offener Hand.
Geil, rote Beete.
Ja, kannst du mir
Boah,
nicht erzählen.
ich
Also
sehe
wird
jetzt
dir
schon,
jeder
wenn ich,
sagen.
ich sehe jetzt schon, wenn ich das Ding auf Instagram hochlade, alle so, ja, safe und so und dann.
Ja, wie gesagt, also das. Jedem, mit dem ich in irgendeiner Form darüber spreche und der mich auch vielleicht, oder der uns ja, das machen ja wirklich viele. Also Fabio Kaufmann sitzt genauso vor jedem Spiel mit roter Beete da. Der macht
Ja.
sogar rote Beete Nudeln und sowas.
Wirklich, aber die sind geil.
Ja,
Die
ganz, ganz
sind
krank. Würde ich
sexy, ja.
niemals hinbekommen. Aber der isst das ja sogar an
Die
dem
sind lecker,
Tag.
ja.
Kraule, viel rote Beete, alle. Also das ist ja wirklich, das hilft. Und so, klar, es ist nicht leicht zu trinken, aber nochmal. Du trinkst es und hast, oder du wirst dadurch auf jeden Fall einen Vorteil bekommen. Und warum solltest du den nicht wahrnehmen?
Ja, safe. Geil. Wir haben dann mal darüber gesprochen, ich erinnere mich noch dran, da hast du gesagt, so, ne, du hattest selber auch lange Zeit so Probleme mit Krämpfen. Da, also als wir dann angefangen haben zu arbeiten, war das gar nicht mehr das Thema. Da hattest du noch gesagt, so, du hast mal ganze Zeit lang 500 Milliliter Wasser und dann einfach Salz rein.
Ja, ja. Gemacht. Ja, ja. Zu Zeiten in Köln hat mir dann ja, auch mein Physio genau. sowas zusammengebaut, in Heidenheim dann auch. Auch einfach, weil dir das Natrium, was dir das Salz gibt, wenn du viel schwitzt, soll den Haushalt ausgleichen, dass das halt ja einfach keine Krämpfe verursacht. Mhm. Jeder muss irgendwas für sich finden, woran er glaubt. Und wenn das dann in dem Spiel so funktioniert, wie das, was du da halt gerade gemacht hast, sagen wir mal, du trinkst halt dann gerade Salz und du hast das Gefühl, du fühlst dich top, also das Salzwasser, dann mach's immer wieder so, weil schaden wird es dir nicht. Mhm. Und wenn das dir Sicherheit gibt, mach's wieder.
Ja.
Mach's wieder.
Beschäftigst du dich auch so viel mit so, also liegt jetzt vielleicht nahe, weil ich finde, du bist ein sehr, sehr, sehr reflektierter Fußballer in Relation zu, ich spreche jetzt wirklich mit sehr, sehr vielen pro Woche so und du hast, finde ich, so bist sehr reflektiert in der Art und Weise, wie du jetzt auch über deine Vergangenheit und über viele Dinge sprichst. Beschäftigst du dich so auch mit so mentalem Training irgendwie oder gar nicht?
Ja, klar, wie gesagt, du hast schon immer mal mit einem Psychologen so zusammengearbeitet.
Immer hab ich wahrscheinlich auch gemacht. Vom Verein aus
genau,
dann.
Genau, habe ich auch gemacht. Ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß, dass es sehr viel bringt. Würde auch jedes Mal wieder sagen, man muss es und sollte es wahrnehmen, habe ich auch. Aber ich bin jetzt keiner, der gerade jede Woche das macht. Oder ja, das jede Woche wahrnimmt. Sondern einfach, ja, mir helfen da Gespräche mit beispielsweise meinem Vater, meinen Freunden, sehr, sehr gut, wenn mal irgendwas ansteht. Genau.
Ja, und ich meine, diese Routinen sind ja auch, glaube ich, so ein Stück weit mehr, also so Mentaltraining.
Wenn man so mehr oder weniger, genau. Also das, ja. Hier, genau, das ist quasi Mentaltraining so indirekt. Also ich habe jetzt keine Atemübungen oder so für mich.
Nee.
Aber genau, du bietest dir oder du baust dir selber deine Leitplanken und versuchst einfach damit quasi die Mitte dann so ordentlich zu halten.
Ja, geil. Sehr, 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 sehr spannende Insights. Aber ich komme immer noch nicht auf die rote Beete klar. Digga, das ist arsch wie rote Beete, Mann. Das ist crazy. Also ich find's wild.
Du, ich würde am liebsten noch, wenn ich wüsste, dass mir 4,5 Liter noch mehr bringen, dann würde ich das genauso machen. Aber das kriegst du dann halt mit dem Bauch irgendwann nicht mehr hin.
Ne? Nee, das geht nicht
klar. Also das, keine Chance. Das scheppert dann schon gut.
Ja, geil.
Wie kriegst du die rote Beete runter? Hast du einen Tipp für Leute?
Ja, ich wollte gerade sagen, genau, das würde mich jetzt auch noch interessieren. Wie kriegst du, wie kriegst du fucking 2,5 Liter rote Beete runter? Ich weiß nicht,
ich bin da vielleicht verhängt. Dann drehst du es auf, hältst die Nase zu mit 2 Fingern.
Und ziehst weg.
Und haust es dir runter. Ist jetzt echt keine Mammutaufgabe.
So, also ich find's auch nicht so eklig, aber ich kenne, er hasst rote Beete, keine Chance.
Ja, man muss sich einfach auch so, wie gesagt, du musst wissen, wenn du daran glaubst, dass dir dieses Zeug was bringt, dann nimmst du das, egal ob es schmeckt oder nicht. Wie gesagt, halt dir die Nase zu, kipp das runter, pack dir daneben Wasser und dann wird das schon funktionieren. Also das ist jetzt auch, wie gesagt, kein Hexenwerk.
Was mich nochmal interessieren würde, das fällt mir gerade nochmal ein, einfach weil, und ich glaube, das ist für den Zuschauer auch interessant, du weißt, jeder Fußballer und auch jeder Fußballer, mit dem wir sprechen, aber auch wirklich jeder sagt so, ich muss schneller werden, ich muss noch schneller werden, ich muss noch mehr aus dir rausholen. Und jetzt bist du ja, das ist ja auch so ein bisschen, deswegen denke ich ganz spannend, deswegen bleibe ich bei diesem Thema Training und auch so ein bisschen Improvements gerade nochmal so ein bisschen hängen, weil du bist nun mal einfach, das ist nun mal schon cool auch über sich zu sagen, so 36,1 km ist schon fucking schnell so. Einmal, völlig richtig, ne, einmal diesen Sprint zu ziehen, wird dir nichts bringen, aber dadurch, dass du diese Geschwindigkeit ja auch immer wieder, sag ich mal, abrufen kannst und einfach auch wirklich zu den schnellsten Spielern, ja zumindest mal, also der drittschnellste Spieler der zweiten Bundesliga bist, wie hast du es geschafft, so schnell zu werden? Und warst du schon immer so schnell?
Ich war schon immer schnell.
Aber auch im Vergleich zu anderen. Jetzt hast du das immer, weil man hat ja nicht immer Werte gehabt. Das ging ja spät los. Ja.
Ich war schon immer ziemlich schnell, aber jetzt nie so krass viel schneller als alle anderen. Ich sage, dass mir dieses Oberkörpertraining extrem geholfen hat, da so eine Dynamik aufzubauen, dass du das auch in das Sprinten mit reinbringst. Weil ich war im Oberkörperbereich, vor allem hier oben, Arme, nie wirklich gut aufgestellt. Und seit ich das aber tue, habe ich auch das Gefühl, im Sprinten, so, du entwickelst eine viel krassere Dynamik. Und also ich muss ehrlich zugeben, ich habe nicht besonders riesig krass viel gemacht dafür, dass ich so viel schneller werde. Wenngleich ich aber sagen muss, dass mir so Sprinttrainings egal ob du sie gerade vom Verein hast oder jetzt, wenn, wie wir das gemacht haben, so mal individuell, extrem gut getan haben. Und dieses explosive Training, sei es mit der Trapper, sei es irgendwelche Sprünge, sei es aber auch mal mit irgendeinem Schlitten zu trainieren, das hat mir persönlich immer das Vertrauen darin gegeben, dass ich echt gut laufen kann. Und ja, wie gesagt, dass die Werte das bestätigen, das ist umso cooler, aber du weißt einfach, okay, da ist was und du kannst es immer wieder machen, das fühlt sich gut an. Du gehst in so eine Aktion, in Situation, in so ein Sprintduell, zumindest ich persönlich, mit einem ganz anderen Selbstvertrauen jetzt ran. So, weil ich weiß, ey, im Normalfall
verteidigst du wahrscheinlich auch enger dann, genau. So, ne, bist enger am Gegner, genau. Dran und weißt halt, okay, egal wie, ich krieg dich schon so.
Ist schon ganz cool, weil ja, ich sag ehrlich, ich bin auf gar keinen Fall fehlerfrei, ich mache genug Fehler, sei es taktisch oder irgendwas anderes im Spiel, aber die Geschwindigkeit, die ich habe, die schafft es manchmal, so einen Fehler wettzumachen. Und das ist ganz cool.
Ja, oder alleine einfach mit einer anderen, ich glaube auch mit einem anderen Selbstbewusstsein.
Genau. Ja. Und ich glaube, Marvin Ducksch war es letztens. Mhm. Der meinte halt, dass Geschwindigkeit, leider, ne, mega happy darüber, einfach im Fußball heutzutage sehr wichtig ist. Und deswegen will ich mich alles aber nicht beschweren darüber, dass ich das kann.
Sehr geil. Stark. Vielleicht so eine der letzten Fragen, weil ich finde, wir sind mega gut durchgekommen. So, ich fand es auch also bisher sehr, 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 sehr entspannt, mit dir hier so darüber zu quatschen. Wenn du dich jetzt heute betrachtest, weil die Frage stelle ich allen und wir kriegen die unterschiedlichsten Antworten, wenn du dich jetzt so gerade betrachtest, wo du jetzt gerade bist, du spielst jetzt gerade schon gesetzt Stamm, würde ich mal behaupten, ne? Das will man nie so, sage ich mal, laut sagen, aber im Endeffekt bist du gerade Stammspieler oder einer zentraler Spieler, rotierst hin und wieder, ja, ne, aber in der zweiten Liga, ja?
Ja, die Anfangszeit war ein bisschen kompliziert in Braunschweig.
Ja, okay, aber mittlerweile jetzt so, ja. Und sagen wir mal, du bist jetzt an einem Punkt, du bist 24, du wirst 25, du hast jetzt viel Erfahrung, sage ich mal, schon gesammelt, sowohl was es heißt, sich komplett ranzukämpfen, ewig, sage ich mal, auf der Bank zu sitzen, Rotationsspieler zu sein, aber jetzt auch es geschafft zu haben, erstmal aktuell gute Leistung im Endeffekt zu bringen, auch sehr schnell zu sein. Was ist das, was du dir vor 5 oder vielleicht auch vor 7 Jahren raten würdest, deinem jüngeren, dem jüngeren Marv?
Fang früher an dir zu arbeiten. So, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass du selber checkst, dass du was investieren musst. Weil als junger Spieler, gerade wie jetzt zum Beispiel ich war für einen Moment, jetzt weiß ich das, damals habe ich es mir selber nicht zugestanden, für einen kurzen Moment, glaube ich, zu zufrieden mit dem, was ich hatte, dass ich einen Wechsel in die zweite Bundesliga geschafft habe. Einfach früher anzufangen, an sich selber zu arbeiten, weil du hast so viele Baustellen als junger Spieler und so viele Hebel, die du einfach noch umsetzen kannst, die dir aber später helfen werden. So, und ich glaube, wie gesagt, ich bin froh, dass ich es jetzt mache und ich bin froh, dass ich es seit 3 Jahren mache, aber ich hätte auch gerne einfach schon vor 5, 6 Jahren mit gutem Krafttraining, guter Ernährung und allem drum und dran angefangen. Ne? Wer weiß, was dann möglich gewesen wäre, aber wie gesagt, ne, alles easy, ich bin mega happy. Aber so einfach, fang früher an. Wenn ich jetzt, ich bin jung, ich bin 24, aber wenn ich jetzt gerade bei uns in der Kabine sitze und ich sehe zum Beispiel Youssef Amin, unfassbar talentiert. Sidi Sané, die Jungs sind unfassbar am Ball. So, die sind viel schneller als ich mit dem ganzen Geschichten. Ich sage denen jedes Mal, Männer, bitte, ihr seid jetzt 19, 20, geht in diesen Kraftraum. Und die machen es jetzt. Ist geil, weil die haben so ein Riesenpotenzial. Wenn du so früh anfängst damit, dann hast du mit 23, 24 schon dieses Momentum, das du haben kannst, wenn du das dir erarbeitet hast. Wenn du aber mit 23, 24 erst anfängst, dann hast du es erst mit 27. Vielleicht bist du dann auch schon gar nicht mehr im Profibereich. So, das kann ja alles passieren. Das heißt, du musst einfach früh genug checken, dass du an dir arbeiten musst, alle Hebel umsetzen solltest, weil du hast halt am Ende auch nur 10, 12, 13, wenn es richtig gut läuft, 15 Jahre. Und ich glaube, da ist es auch einfach, es lohnt sich einfach, sich in den Arsch aufzureißen, ja.
Ja, geil. Und ich meine, im Endeffekt hat es dir dann ja auch rückwirkend jetzt was gebracht. Und ich weiß, du bist auch eher bodenständig. Du willst da nicht so viel drüber reden, so von wegen, ne, dass du schnell bist. Aber ich finde, kann man trotzdem schon rausstellen. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Deswegen wollte ich noch mal ganz kurz anreißen. Bist du zu... du bist mit Heidenheim. Fucking Zweitligameister geworden.
Oh, unfassbar, ja. Unfassbar. Hätte ich mir am Anfang der Saison nie gedacht. Also ich bin richtig geil in die Saison gekommen. Der Trainer hat mich ziemlich oft eingewechselt.
Schmidt, ne? Frank
Schmidt, ja. Schmidt. Hab da in der Zeit, wie gesagt, gegen Darmstadt eine Vorlage gebracht. Da war ich so ein bisschen am Hoch in Heidenheim, sag ich mal. Ne? War echt ganz cool. Rückserie dann leider nicht mehr so gut funktioniert. Warum auch immer. Aber nochmal, ne? Du kannst dem Trainer mittlerweile nur recht geben für das, was er getan hat. Wir sind am Ende Zweitligameister geworden. Unfassbare Zeit, unfassbar geile Saison. Wir hatten eine geile Truppe. Jeder hat da so ein bisschen, in Heidenheim hast du keine Grüppchen zum Beispiel. So, da hat jeder Interesse quasi an dem anderen, sage ich mal. Und so, du hast einfach eine funktionierende Mannschaft und du hast auch ein funktionierendes Team. Das Ganze drumherum klappt und du siehst es einfach die ganze Zeit, was da auch so entstanden ist und was da jetzt auch wieder in der Bundesliga ist. So, ne? Das kommt nicht von ungefähr. Und ja, dann das Saisonfinale unfassbar. Und wenn ich jetzt rückblickend darauf nochmal Bezug nehme, wie ich war in Regensburg leider nicht mehr im Kader. Mega schade gewesen. Ich war die ganze Saison im Kader.
Also das ist das letzte Spiel,
Kader, ne? Außer in diesem
letzten Spiel. Das war das letzte Spiel. Ne? Das war doch dieses Spiel, wo ihr zeitweise Zweiter wart. Dann war
außer in dem letzten Spiel hat dann Frank Schmidt leider mich entschieden, mich aus dem Kader zu nehmen. Hat mich am Anfang brutal kaputt gemacht, so ein bisschen. Wenngleich ich aber auch wusste, dass ich in Heidenheim wahrscheinlich nach der Saison nicht mehr was sein werde. Und alles in Ordnung. Und dann hast du aber irgendwann gecheckt, scheiß drauf, ob du im Kader bist oder nicht. Die Jungs sollen das morgen rocken. Hauptsache, wir steigen auf.
Warst du mit dabei?
Ja, ja. Dann bin ich nach Regensburg gefahren. Sitze auf der Tribüne, die Sonne knallt dir Vollgas ins Gesicht. Und du siehst so, oh, die Jungs haben jetzt nicht den besten Tag erwischt. Dann siehst du auch noch Hamburg führt in Sandhausen. Denkst du, Alter, du siehst dich gerade selber auf diesem Relegationsplatz und denkst so, Alter, willst du mich verarschen?
Stimmt, das war dieser Dribbel zwischen Darmstadt, Heidenheim und HSV. Genau, willst du mich gerade verarschen?
Ich darf nicht dabei sein. Ich sitze auf dieser Tribüne. Wir verlieren. Wir steigen nicht auf. Hamburg geht hoch. Alles scheiße gewesen. Dann das Spiel kommt zum Ende. Wir liegen 2-0 hinten. Alles hinterfragt. Stimmung im Keller. Dann machen wir ein Tor. Denkst du, okay, ja, cool. Und wir sind schon von der Tribüne aufgestanden, weil man geht dann immer zur Mannschaft dazu, ne? Du wusstest, Hamburg hat gewonnen. Und Hamburg hatte, das war diese Szene, wo Hamburg die Fans
haben alle gefeiert. Allerdings,
genau,
ja.
Das war dieser Moment. Und dann machen wir das 2-2. Und denkst du, also das passt ja zu uns. Und denkst du, Alter, jetzt mach dieses scheiß Tor bitte, Jungs, ne? Und dann werde ich nie diesen Moment vergessen, wie Tim Klein ins diese geile Sau diesen verdammten Ball in der 90 plus 10 reinmacht und wir sind über dieses Feld gerannt und ich kann diesen Moment, du kannst diesen Moment nicht beschreiben, was du fühlst in dem Moment, in dem du das 3-2 machst zu einem Bundesliga-Aufstieg mit so einer Mannschaft. Du fühlst alles. Du rennst da rum. Ich habe den Trainer, glaube ich, angesprungen. Ich hab auch mit Sicherheit Worte gesagt, die ich nie wieder so sagen würde, aber du kannst das nicht beherrschen. Aber das war unfassbar. Und dann haben wir da noch so 3-4 Minuten, haben die dann noch gekickt. Ich war nicht mal im Kader, ich stand da an der Trainerbank, hab da rumgeschrien, hab einfach nur gehofft, dass wir das Ding irgendwie reißen. Und wie gesagt, dann pfeift der Schiedsrichter das ab. Du wirst einfach Meister, weil Darmstadt auch noch coolerweise verkackt hat. Ja, und ab dann ging's halt los. Dann hast du halt einfach nur noch gefeiert. Also einfach mega cool, mega geiles Erlebnis. Nochmal mit der Mannschaft, mit dem Staff, das so zu reißen, ja, das kriegst du nie wieder. Das kriegst du einfach nie wieder. Ist ein unbeschreibliches Gefühl.
Ich finde auch perfektes Schlusswort.
Würde ich sagen.
Sehr geil. Marv, sehr, sehr geile Insights. Vielen Dank erstmal, dass du heute am Start warst und auch so offen und ehrlich und menschlich vor allem auch geteilt hast. Ich find, der Podcast soll hier auch immer mal so ein bisschen dienen, so ein bisschen einfach mal, nicht unbedingt Hose runter, aber einfach mal das reden, was einem so ein bisschen beschäftigt auch und so. Und ja, vielen Dank, dass du heute am Start warst, Mann. Also geil, dass du die zum Glück nicht allzu lange Anreise auf dich genommen hast, als in Heidenheim war es noch wesentlich mehr Kilometer,
ja, die du zurücklegen musstest. Ja, geworden.
Genau, mittlerweile ist es jetzt doch ein bisschen leichter geworden und ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht, hier bei mir noch hier auf der Couch, dann bald im Büro zu sitzen.
Ja, drück ich die Daumen, dass das alles so funktioniert, wie du es dir vorstellst.
Ja, das wird, ich habe zum Glück alle Verträge unterschrieben, das passt ja. Du weißt ja, wie das ist, wie man sich das über so
ja, genau.
Genau, und ja, Mann, cool, dass du hier warst. Gerne auf ein Wiedersehen, gerne auf einen Kaffee. Bist wie gesagt herzlich eingeladen, sobald das Büro steht. 9 Tage, 8 Tage sind es noch.
Genau. Ja, und vielen Dank. Danke, dass du hier warst.